Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Debatten um den Schwangerschaftsabbruch werden mit Werf ausgetragen. Wir haben es gerade gehört. Sie kreisen um die Frage, ob schwangere Frauen so frei sind, sich gegen die Mutterschaft zu entscheiden. Weniger im öffentlichen Fokus steht das Recht, sich für ein Kind entscheiden zu können. Auch da zählt nicht allein die freie Entscheidung der Betroffenen. Es gibt Bedingungen, die es Menschen schwer machen. Eine Initiative mit dem nicht ganz selbsterklärenden Namen Reproduktive Gerechtigkeit lenkt den Blick darauf, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Queere, Armutsbetroffene und Migrantinnen und Migranten benachteiligt sind. Bei Kinderwunsch und Elternschaft herrschen ungleiche Verhältnisse, kritisiert diese feministische Bewegung. Burkhard Schäfers berichtet.
Der 14. Juli 1933 ist ein Tag, der lange nachwirkt. Die Reichsregierung verkündet das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Darin heißt es, wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht, sterilisiert werden. Und zwar dann, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden.
Es sind im Nationalsozialismus ungefähr 400.000 Menschen zwangssterilisiert wurden, die wir heute als behindert bezeichnen würden,
sagt Johanna Lindemann vom Genethischen Netzwerk. Der Interessenverein will die Entwicklung von Reproduktionstechnologien kritisch begleiten.
Tatsächlich sind Sterilisationen an behinderten Menschen gegen ihren erklärten Willen erst 1992 verboten worden. Also wir haben hier eine Praxis, die nach dem NS, wenn auch in anderer Form, eine sehr lange Kontinuität hat.
Zwar gab es in der Bundesrepublik kein neues Sterilisationsgesetz, trotzdem wurde die Methode über viele Jahrzehnte angewandt, teilweise bis in die Gegenwart hinein. Eine Sonderregelung für als einwilligungsunfähig geltende Menschen wurde erst Anfang dieses Jahres gestrichen.
Da ging es dann vordergründig nicht mehr um den sogenannten Volkskörper oder die Erbgesundheit, sondern da ging es irgendwie um eine mögliche Belastung. Es ging darüber, wer kann Eltern sein, wer kann eine Schwangerschaft austragen.
In der Gesellschaft werde Behinderung vielfach gleichgesetzt mit Leid. Die Folge seien überdurchschnittlich häufige Sterilisationen, sagt Johanna Lindemann, die beim Genethischen Netzwerk für den Bereich Mensch und Medizin zuständig ist. Zwar sei nach jetziger Rechtslage der Wunsch der betreffenden Person maßgeblich, darüber dürfe niemand hinweggehen. Nur schon in den zurückliegenden Jahren hätten die allermeisten Sterilisationen auf vermeintlich freiwilliger Basis stattgefunden.
Aber man kann nicht sagen, wie hat denn diese Einwilligung stattgefunden? Wie gut waren Leute tatsächlich aufgeklärt? Wie viel Druck hat es da gegeben? Darüber haben wir keine Zahlen. Dazu gibt es auch keine verlässlichen Interviews oder sowas.
Wenn Menschen mit Behinderung Kinder bekommen wollen, bestimmen andere mit. Der Grad zur Bevormundung ist schmal. Das könne weitreichende Folgen haben, sagt der Medizinethiker Rainer Anselm.
Im Blick auf Menschen mit Behinderung oder mit Betreuungsbedarf haben wir ein Ungleichgewicht, bei dem man wahrscheinlich doch sagen muss, dass in zu vielen Fällen diese Menschen an der Möglichkeit, eigene Kinder zu bekommen, gehindert werden.
Und zwar auf verschiedenerlei Art und Weise, sagt der evangelische Professor für systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Durch Sterilisierung im frühen Alter oder auch unter Zustimmungen, die sie nicht vollständig überschauen, aber zum Teil auch durch von außen induzierte Empfängnisverhütung, bis dahin, dass man sagen muss, dass die ganze Frage Sexualität bei Menschen mit Unterstützungsbedarf eine ganz schwierige und weitestgehend stigmatisierte ist.
Angehörige oder Pflegerinnen und Pfleger befinden sich in einem Spannungsfeld, in dem sie abwägen müssen. Da ist ihre Verantwortung als Betreuende und da ist der Wille der Betroffenen. Schwierig ist es insbesondere, wenn diese noch minderjährig sind. Medizinethiker Rainer Anselm sieht Handlungsbedarf.
Die Frage ist eben, schätzen die Betreuenden die Fähigkeit, Eltern zu werden, realistisch ein oder sind sie möglicherweise zu vorsichtig? Wir müssten vielleicht etwas genauer hinschauen, was da die Kriterien sind und ob nicht vielleicht zu defensiv gehandelt wird. Und da ist natürlich das ganze Problemfeld Sterilisierung ein ganz besonders heikles.
Wenn sich Menschen mit Behinderungen Kinder wünschen, stünden ihnen mehrere Hindernisse im Weg, sagt Johanna Lindemann vom Genethischen Netzwerk. In den Wohnheimen gäbe es zu wenig Eltern-Kind-Plätze. Ambulante Dienste oder Assistentinnen und Assistenten, die körperbehinderte Eltern im Alltag unterstützen, seien unterfinanziert.
Das schränkt die Selbstständigkeit natürlich ein, wenn ich niemanden Geeignetes finden kann, weil meine Finanzierung dafür zu gering ist sozusagen. Und keine Unterstützung zu bekommen, obwohl sie mir zusteht. Wie kann ich mich für ein Kind entscheiden, wenn ich mir vorstelle, ich muss vielleicht jemanden nehmen, der unqualifiziert ist, der mir die ganze Zeit reinquatscht, der meine Erziehungsmethoden nicht respektiert, mich als Elternteil nicht respektiert. Das sind ja unglaublich schwierige Situationen.
Das Genethische Netzwerk kritisiert nicht nur die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen. Reproduktive Ungerechtigkeit entstehe auch durch ungleiche Vermögensverhältnisse. Zu wenig Geld, beengter Wohnraum, mangelnde Bildungschancen. So könnten Kinder weniger gut aufwachsen. Davon betroffen seien etwa Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind.
Das liegt daran, dass politisch schon immer in Familienplanung, Sexualität, Fortpflanzung eingegriffen wurde mit bevölkerungspolitischen Elementen. Das ist was, was heute auch noch passiert. Das sehen wir gerade in der Debatte über die Kindergrundsicherung, dass das nicht für alle gleich ist. Die Möglichkeit, sich für ein Kind zu entscheiden, mit einem Kind zu leben, mit mehreren Kindern zu leben, das ist schon allein aufgrund unterschiedlicher ökonomischer Voraussetzungen nicht für alle gleich.
Der Interessenverein setzt sich für eine sogenannte reproduktive Gerechtigkeit ein. Das Konzept stammt von schwarzen Feministinnen und Feministen aus den USA, entwickelt in den 1990er Jahren. Sie fordern, den Kampf für reproduktive Rechte nicht auf das Thema Abtreibung zu reduzieren. Wichtig sei zudem das Recht, sich für Kinder entscheiden zu können. Und das Recht, dass Kinder unter guten Bedingungen aufwachsen können.
Geld ist ein Punkt bei der Familienplanung. Ein anderer Punkt ist der Status von geflüchteten Menschen in Deutschland. Leute, die sehr, sehr lange auf ihren Familiennachzug warten, die darauf warten, dass EhepartnerInnen zum Beispiel nachkommen können, die ihre, in Anführungszeichen, reproduktiv besten Jahre in einer Gemeinschaftsunterkunft verbringen, mit Zukunftsaussichten, die ungewiss sind.
Es geht also um die konkreten Lebensumstände beim Thema reproduktive Gerechtigkeit. Und es geht um medizinische Fragen. Zurzeit berät im Auftrag der Bundesregierung eine Fachkommission darüber, inwiefern die Reproduktionstechniken Eizellspende und Leihmutterschaft legalisiert werden könnten. Davon könnten unter anderem queere Menschen profitieren. Auch sie sind von Ungleichheiten beim Thema Elternschaft betroffen. Sowohl Eizellspende als auch Leihmutterschaft sind durch das Embryonenschutzgesetz verboten.
Es gibt gerade so ein Framing, das in Deutschland passiert, wo man immer sagt, unser Embryonenschutzgesetz sei veraltet. Alle anderen Länder hätten schon legalisiert um uns herum. Deutschland würde hinterherhinken. Und es gibt so eine Gleichsetzung von Legalisierung gleich Fortschritt. Und das ist etwas, was ich kritisieren würde, was wir beim Genethischen Netzwerk nicht so sehen.
Der Verein sieht eine mögliche Legalisierung eher kritisch. Zum einen wegen der gesundheitlichen Risiken. Außerdem fürchtet man, Eizellspenderinnen und Leihmütter könnten ausgebeutet werden. Der evangelische Theologieprofessor Rainer Anselm spricht sich dafür aus.
Vor allem deswegen, weil wir bislang eine Politik haben, die das eigene Haus sauber hält und alle Dinge, die wir eigentlich nicht haben wollen, ins Ausland verlagert. Und das ist natürlich eigentlich kein guter Zustand, schon aus ethischen Gründen. Wir müssen einfach genauer hinsehen, was da passiert und wie wir das betreuen können.
Der Medizinethiker fordert mehr gesellschaftlichen Austausch zu Fragen des Kinderkriegens. Viele der 20- bis 35-Jährigen, die das Thema am meisten betrifft, wüssten zu wenig über Reproduktion, etwa darüber, in welchem Alter die Fruchtbarkeit abnimmt. So könnten auch Gerechtigkeitsfragen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Eine Aufgabe der Politik, aber auch der Kirche, meint Rainer Anselm. Die hat ihre Rolle als Moralinstanz weitestgehend eingebüßt. Was sie stattdessen in den Fokus rücken könnte?
Ich finde, sie sollte die Anwältin der Komplexität sein. Die Rolle der Kirche ist immer noch auch wieder dafür einzutreten und sagen, überleg dir nochmal die andere Seite. Schau nochmal, ob diese Konsequenzen für alle wirklich gut sind. Ist das wirklich gut, wenn du diesen Wunsch jetzt realisierst? Wir schreiben dir das nicht vor, aber überleg nochmal. Und wenn du dann zu der Entscheidung kommst, dann stehen wir auch an deiner Seite, klar.
Der Einsatz für reproduktive Gerechtigkeit hat verschiedene Dimensionen. Wie erfolgreich er ist, dürfte maßgeblich davon abhängen, inwieweit das Thema ins öffentliche Bewusstsein dringt.
Die Komplexität des Kinderkriegens. Burkhard Schäfers stellte eine Initiative für reproduktive Gerechtigkeit vor.